Growing Values, der Podcast für erfolgreiche US-Immobilieninvestments nach Maß mit Moderator Bernhard Sass.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Growing Values. Ja, heute wollen wir uns mal wieder der Rubrik Begriffe von A bis Z widmen. Und nachdem wir jetzt sowohl schon Begriffe zum Buchstaben A definiert haben und vorgestellt haben, als auch in einer der letzten Folgen dann zum Buchstaben B, kommen wir heute, wen wird's wundern, zu C. Und erstmal darf ich wieder meinen Kollegen begrüßen, Christian Kunz. Schön, dass du wieder dabei bist und wir das hier zusammen machen. Ich denke, wir haben ein paar schöne Begriffe rausgesucht, aber sag erstmal ein bisschen was. Wie geht's dir? Alles im grünen Bereich?
Ja, hallo Bernhard. Ja, danke schön. Also macht ja wieder mal hier Spaß mit dir, die Podcast-Folge aufzunehmen. Ist ja immer so ein Highlight für mich. Ja, ich denke, das ist schön, dass wir das heute nochmal zusammen machen, weil im letzten Podcast hatten wir über Blindpools und Bestandsfonds gesprochen. Und da sind auch öfters Begriffe gefallen wie Core, Core-Plus-Immobilien und dergleichen. Und das bot sich jetzt ja, glaube ich, an, mit dem Buchstaben C dann da auch direkt weiterzumachen. Und freue mich, dass ich dann auch die Gelegenheit bekomme, die Begriffe, die ich da so in den Raum geschmissen habe, vielleicht noch mal ein bisschen zu erklären oder was zuzusagen.
Ja, perfekt. Also ich glaube auch, dass sich diese Reihe so schön fortsetzt. Und wir werden es auch so beibehalten, dass wir schon Begriffe raussuchen, wie gesagt, die zur Finanzwelt passen, in der wir ja als TSO tätig sind. Aber dann auch wiederum nochmal speziell für den Bereich der Immobilienklassen. Und da sind wir dann schon direkt beim Thema Immobilienklassen, Immobilientypen. Aber Chris, du bist da noch tiefer drin als ich, weil du auch schon viel länger hier im Unternehmen bist. Lass uns mal am Anfang dieses Thema Core Plus, also für die, die das nicht kennen, es schreibt sich halt Englisch C-O-R-E, Core Immobilien. Wie muss ich mir das vorstellen? Wo grenzen die sich ab zu all den anderen Immobilienklassen, die wir so kennen?
Ja, genau. Ich meine, wir haben ja eben mit dem Podcast hier so die Herausforderung, dass wir wirklich auch viele Profis haben, die zuhören, aber auch, ich sag mal, der ein oder andere Investor vielleicht gar nicht so tief in der Materie ist. Und sowohl bei Profis wie aber auch, ich sag mal, Gelegenheitsinvestoren im US-Bereich ist oft ein Missverständnis, was Core- und Core-Plus-Immobilien eigentlich sind. Eine klassische Core-Immobilie ist eigentlich so das Maximum, was wir an Sicherheit und dergleichen haben können. Und oft wird gedacht, dass Core Plus bedeutet, dass die Immobilie halt noch mehr Sicherheit und noch stabiler positioniert ist. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Dieses Core Plus ist praktisch so eine Core-Immobilie mit Potenzial durch Leerstand zum Beispiel und dergleichen. Und das wird ganz, ganz häufig, das habe ich auch schon oft bei mir in Vorträgen gemerkt, verwechselt. Dass man denkt, dass eine Core Plus-Immobilie den höheren qualitativen Standard hat als eine Core-Immobilie. Aber da gehören halt ein paar andere Faktoren zu und das sollten wir vielleicht mal auseinander halten oder mal ein bisschen was zu sagen, wo die Unterschiede konkreter sind.
Lass mal beginnen mit der klassischen Definition. Also wenn wir uns jetzt eine Core-Immobilie vorstellen oder wir versuchen jetzt mal so ein Bild zu malen, was bringt die mit, damit es ein Core-Investment ist?
Also als erstes anknüpfend an die letzte Folge, es muss zwingend ein Bestandsobjekt sein. Mhm. Also sie muss gebaut sein. Also ich kann nicht eine Core-Projektentwicklung machen. Ich kann natürlich eine Core-Immobilie entwickeln am Ende.
Klar.
Aber wenn wir hier über unsere Investmentansätze in der Investitionsphase sprechen, dann ist es ein vollvermietetes Objekt, was einen dadurch auch einen sehr, sehr guten Cashflow generiert. Aber auch die Lage muss stimmen. Mhm. Auch die Mieter müssen gut sein. Also das heißt, ich brauche einen bonitätsstarken Mieter. Ich brauche langfristige Mietverträge, keinen unsicheren Mieter mit einem kurzen Mietvertrag. Das heißt also, alle Faktoren, die wir, wenn wir Risiken bei einem Immobilieninvestment betrachten, uns anschauen, müssen bei einer Core-Immobilie minimal sein. Das ist ein Unterschied. Ich habe einen 10-Jahre-Mietvertrag mit Lufthansa oder einen 2-Jahres-Mietvertrag mit irgendwas, was wir noch nie gehört haben zum Beispiel. Also das heißt, alle Rahmenfaktoren, auf Deutsch Lokalität, also wo sie liegt, Mietermix, Mieterqualität und dergleichen, Ertrag, das muss man alles praktisch berücksichtigen. Nur dieses hohe diese ganze Klarheit der Immobilie hat auch einen Nachteil, weil wir haben häufig sehr hohe Kaufpreise bei einer Core-Immobilie, weil gerade, ich sag mal, USA, Pensionskassen oder dergleichen, planbarer Cashflow, das geht alles am Ende zulasten der Rendite, ist also ein sehr, sehr interessantes Objekt für sehr sicherheitsaffine Investoren, die auch sehr klassisch langfristig planen möchten zum Beispiel. Oft ist es auch so, dass man ein Core-Objekt länger im Bestand hält, weil wenn ich eine gut vermietete Immobilie habe, kommen wir gleich auch nochmal auf das Thema Wertschöpfung, dann muss ja irgendwo auch idealerweise eine Wertsteigerung stattfinden. Und die ist bei einer Co-Immobilie seltenst durch aktives Management zu heben, sondern eher durch eine qualifizierte Mietvertragslaufzeit, wo ich eine Indexierung drin habe und meine Mietverträge sich praktisch jährlich dann erhöhen und dadurch auch mein Nettobetriebsergebnis am Ende steigern. Und auch steuerlich ist eine Co-Immobilie, ich kann wieder Abschreibungen nutzen und dergleichen. Also ein spannendes Thema. Ist aber auch da, wie wir es schon beim letzten Mal hatten, nicht immer das passende Objekt vielleicht. Aber wie gesagt, für viele, viele Investoren eigentlich gerade in unsicheren Zeiten die interessanteste Immobilienklasse.
Also wir halten mal fest, es ist viel Sicherheit drin durch das, was du gesagt hast. Sehr gute Lage, meist Vollvermietung, nahezu Vollvermietung, hohe Bonität der Mieter. Aber Kehrseite der Medaille, wie immer im Leben, die Renditen sind eben eher niedrig bis moderat, weil hier eben tatsächlich, wie du schon zu Recht sagst, dann die Preise auch entsprechend dieser vermeintlichen Sicherheit höher sind. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Gesamtrendite. Also das ist auch so ein Punkt, glaube ich, der ganz wichtig ist, der zieht sich bei uns auch so ein bisschen durch fast alle Themen. Es gibt da auch kein Gut oder Schlecht oder kein Besser oder Schlechter. Das ist immer eine Frage der Betrachtung. Was ist denn jetzt meine Anforderung? Ganz, ganz viel Sicherheit, kein Problem. Aber das geht immer einher, irgendwo dann auch eben jetzt in dem Fall mit einer geringen Rendite. Oder umgekehrt, wenn ich da ein Stückchen weiter, und da wären wir schon dann fast bei Core Plus, etwas mehr Risiko oder, ja, wenn man es positiv darstellen will, etwas mehr Chance habe, dann habe ich auf der einen Seite vielleicht eben dafür etwas weniger von dieser Sicherheit.
Korrekt, ja. Genau, richtig. Also bei einer Co-Immobilie, da darf man auch nicht denken, dass es da keine Risiken gibt, weil ein Mieter kann mir jederzeit ausfallen. Mhm. Es kann sein, dass sich der Markt erheblich verändert, dass die Nachfrage nach den Flächen nicht da ist, dass Mietverträge nicht verlängert werden und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch entsprechende Risiken. Aber beim Einstieg, wenn ich den Fokus auf den laufenden Ertrag legen möchte und eine gewisse Planbarkeit, dann ist ein Core Plus Objekt sehr, sehr interessant. Wir bei TSO investieren äußerst selten im Core Plus Bereich, weil wir einfach limitiert sind in den Möglichkeiten, die wir dann haben, aktiv auch mit unserem Know-how und unseren Möglichkeiten Werte zu heben. Wir haben einen hohen Ansatz im Value-Add-Bereich. Das dauert dann noch ein bisschen, bis wir im Podcast bei V ankommen. Aber es gibt so eine Mischung zwischen diesem wirklich strategischen Wertschöpfungsansatz und einer klassischen Core-Immobilie. Und das ist dann halt die sogenannte Core-Plus-Immobilie. Auch hier, Lage ist wichtig, Mietqualität ist wichtig. Und also das gilt eigentlich im Gleichen, ähnlich wie für die Core-Immobilie. Nur beim Core-Plus, das Plus sagt schon, ich habe noch Potenzial, was ich heben kann. Oft halt repräsentiert durch Leerstand. Mhm. Das heißt, ich habe dann vielleicht 10% ein bisschen mehr Leerstand in dem Objekt. Wobei auch hier 90% kann man oft auch als vollvermietet gelten lassen, gerade in den USA, was Immobilien angeht. Also kann auch eine Immobilie mit 85% eine Core-Plus-Immobilie sein. Es kann aber auch sein, dass sie gut vermietet ist und Mietverträge auslaufen, die einfach nicht den aktuellen Marktwert widerspiegeln. Also ich weiß, ich verlängere den Mieter nicht oder dergleichen. Ich kann Investitionen in die Substanz vornehmen, was seltenst ist, weil die meisten Core-Objekte wirklich so gut dastehen, dass da wenig Potenzial an der Stelle zu heben ist. Oft geht es halt über die Qualität der Mietverträge und Laufzeiten der Mietverträge.
Okay, ja, ich denke, das ist auch so ein Punkt. Ne? Diese kürzeren Restlaufzeiten oder eben das, was du gerade sagtest, das kann mir dann ja insofern vielleicht zu Pass kommen, wenn ich weiß, dass die zu einer Zeit abgeschlossen wurden, wo das Niveau halt niedriger war. Dann bin ich sogar froh, dass die in den nächsten Jahren auslaufen mit der Chance auf bessere Verträge. Das kennen wir ja so aus dem Daily Business, ja, bei unseren Objekten auch. Dann bin ich, wie gesagt, von der Rendite in einer etwas höheren Position. Also ich habe eine eher moderate oder leicht erhöhte Renditechance, weil ich halt eben diese Risiken, das fällt mir schwer, das Risiko zu betrachten. Aber es ist natürlich ein Risiko auf der einen Seite, aber eben auch die Chance. Und dadurch kommt dann auch eine andere Renditemöglichkeit zustande.
Genau, also vielleicht auch da springen wir vielleicht auch gleich schon mal zum nächsten Begriff, der Cap Rates. Vorher noch mal ganz kurz, wo ist der Unterschied oder wie kann ich das denn aktiv steuern? Wenn ich eine Immobilie mit 85%, 90% Vermietungsstand übernehme und in der Lage bin, sie sag mal jetzt im Extremfall auf 100% zu vermieten, dann kann ich dadurch mein Nettobetriebsergebnis, also die Einnahmensituation, steigern. Und ein Kaufpreis einer Immobilie wird halt über das Nettobetriebsergebnis definiert. Und bei einer Core-Plus-Immobilie kann ich halt das eben positiv beeinflussen und dadurch vielleicht im Verkauf sogar noch einen Gewinn mitnehmen über die Steigerung der Mieterträge hinaus. Und das ist halt der Vorteil, weswegen ich persönlich Core Plus auch immer noch ein bisschen attraktiver finde als eine klassische Core-Immobilie, weil du hast wenig Risiken, du hast einen guten, stabilen Cashflow, du hast eine gute Kenntnis der Immobilienlage und dergleichen, aber noch ein gewisses Wertschöpfungspotenzial, was einhergeht. Und insofern Core Plus, glaube ich, sehr, sehr interessant. Eine Core Plus-Immobilie ist auch immer günstiger unter normalen Marktbedingungen, klar, Verwertung und sowas ausgenommen, aber ist immer günstiger eingepreist als eine Core-Immobilie.
Heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich jetzt diese Chancen, die Core Plus bietet, alle ausschöpfe, dann habe ich am Ende im Zweifel eine Core-Immobilie aus dieser Core Plus-Immobilie gemacht,
oder? Korrekt.
Denn von der Grundvoraussetzung her, der Lage und ich sag mal der ganzen Substanzsituation, deswegen heißt es ja auch Core und das andere Core Plus, also das hat ja schon eine Zusammenhang. Nur, dass ich halt eben hier diese Chancen noch nutzen kann, während das bei einer Core-Immobilie schon sozusagen ausgeschöpft ist und genau. Dementsprechend dann halt renditemäßig limitiert. Ich glaube aber, das kann man ganz gut auseinanderhalten und lass doch vielleicht abschließend mal sagen, was glaubst du, was ist am Markt häufiger anzutreffen? Haben wir überhaupt im Gesamtmarkt so viele Core-Immobilien oder sind das nicht doch relativ viele, die eher in die anderen
Also das ist jetzt ein reines Bauchgefühl, weil das hätte ich wirklich mal recherchieren müssen. Gefühlt würde ich sagen, ich sagte es ja eben schon, dass das entsprechende Leerstände in den USA deutlich üblicher sind als ich sage zum Beispiel München. Ich glaube, in München sind fast nur Core-Immobilien, wenn überhaupt. Da gibt es vielleicht Leerstände von 1% oder so. Wir haben in USA Immobilienteilmärkte, wo Leerstände von 10-15% völlig normal sind. Und für uns jetzt gefühlt intern ist eigentlich bei 85% so ein guter Vermietungsstand schon erreicht, dass die für uns jetzt praktisch als voll vermietet gilt und auch marktfähig ist an der Stelle. Und diese letzten Meter, diese letzten 10-15% Vermietung, die führen dann ein Objekt in diesen Core-Status über. Und ich würde gefühlt sagen, dass in den USA mehr Core-Plus-Immobilien am Markt sind als klassische Core-Immobilien.
Ja, hört sich nachvollziehbar an. Dann lass uns mal rüberschwenken zum dritten Begriff, denn wir haben ja jetzt mit Core und Core Plus, wenn man so will, schon, sagen wir mal, anderthalb Begriffe, die wir hier heute mal erklärt haben. Aber aus meiner Sicht ist eigentlich der spannendste Begriff das, was du eben schon mal genannt hast, nämlich die Cap Rate, Capitalization Rate. Also lass uns da mal anfangen mit der Definition. Was machen wir mit der? Ist es eine Kennziffer zum einen, aber was genau sagt die am Ende des Tages aus, wenn wir bei Immobilien Investments sind?
Also am Ende möchten wir ja eine Immobilie erstmal einpreisen und bewerten. So, wir schauen uns ein Objekt an und dann kommt ja die Frage, wo steht sie und was kann ich mit ihr für einen Ertrag erzielen, also was für eine Rendite erwirtschaften. Insofern ist die Cap Rate nur eine andere Herangehensweise als in Deutschland, wo wir oft über Kaufpreisfaktoren sprechen. Das heißt, okay, zur wie vielfachen Jahresmiete kann ich das Objekt erwerben? In Deutschland ist es dann so, je höher diese Zahl ist, desto teurer wird praktisch die Immobilie. Eine Immobilie zur 20-fachen Jahresmiete ist halt teurer als zur 15-fachen Jahresmiete. Die Cap Rate in den USA ist genau das Gegenteil davon. Ja, das heißt, je geringer die Cap Rate ausfällt, desto teurer wird das, weil die Cap Rate sagt einfach, wie ist meine Rendite auf mein eingesetztes Kapital. Heißt, eine Cap Rate von 5 bedeutet, ich habe 5% Ertrag aus dem Objekt, aus meinem Investment. Was dann halt bei einer Cap Rate von 6 ist, dass es dann halt mehr ist. Also ich zahle weniger Einkauf. Bei einer 4 ist es andersrum, ich zahle mehr. Und dadurch ist dann halt mein Ertrag auf mein eingesetztes Kapital geringer. Das ist praktisch vereinfacht ausgedrückt der Kehrwert des deutschen
Kaufpreises. Genau, wenn du sagst, zum 20-fachen gekauft, dann wäre ich bei einer Cap Rate von 5.
Genau, richtig. Ne? 4 wäre dann halt für eine 25, eine 6 wäre dann 16,7 irgendwas an der Stelle. Ich persönlich finde die Cap Rate einfacher, weil sie mir direkt sagt, was habe ich denn für einen Ertrag?
Klar,
nicht haben
die muss ich jetzt nicht umrechnen.
Genau.
Genau. Ja. Aber das heißt, wenn wir es mal zusammenfassen, ist also eine Kennziffer zur Bewertung der Immobilie und zeigt mir quasi an, welche Rendite ich damit erwirtschafte, bezogen auf den Marktwert bzw. auf den Kaufpreis.
Korrekt, genau. So, und deswegen, das hatte ich ja gerade bei dem Thema Core, Core Plus erklärt, die Cap Rate ermittelt sich halt durch den Kaufpreis und das Nettobetriebsergebnis in USA, das NOI, also das Net Operating Income, was wir haben. Mhm. Und aus diesem Verhältnis ergibt sich dann halt praktisch die Cap Rate an der Stelle und dadurch kann ich halt, wenn ich mein NOI steigere, entsprechend eine geringere Cap Rate herbeiführen und dadurch dann halt meinen Verkaufspreis aktiv erhöhen.
Das heißt, dieses Nettobetriebsergebnis, wie der Name Netto schon sagt, da ziehe ich halt raus, Instandhaltung, Verwaltung, Versicherung, diese ganzen Positionen.
Genau, Finanzierungsthemen, genau.
Um halt eben auf der anderen Seite das ist das jetzt damit drin oder ist das nicht mit drin? Weil ich würde jetzt gerade, wie wir es richtig erklären. Also in dem NOI
ist also das NOI sind die Netto-Mieteinnahmen nach allen laufenden Kosten, okay, ohne Finanzierung.
Okay, alles klar.
So. Und dann kommen wir halt ganz
klar. Also dann ist das Nettoergebnis und kannst das ins Verhältnis setzen, richtig, bekommst dann da eben eine Aussage zur Rentabilität
bezogen. Also wichtig, das berücksichtigt auch nicht einen eventuellen Finanzierungshebel oder dergleichen. Das heißt, wenn ich natürlich meine Cap Rate habe und ich in der Lage bin, also nehmen wir mal ein Beispiel, die Cap Rates liegen bei 5. So, und ich habe dann entsprechend höhere Finanzierungskosten, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Dann kann ein Objekt, was vielleicht bei günstigen Finanzierungskosten noch attraktiv und wirtschaftlich interessant war, kann auf einmal vom Tisch fallen, weil die höheren Kosten meinen Ertrag am Ende übersteigen und das mit Objekt damit vielleicht auch nur anfänglich wirtschaftlich uninteressant machen. Auch hier, es kann durchaus sein, dass ein Objekt die ersten Jahre dann negativen Cashflow erzielt, irgendwann dann durch steigernde Maß oder durch wertsteigernde Maß vermehrt. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir hier eine gute Vergleichbarkeit haben über die Ebene. Es gibt verschiedene Faktoren, die Cap Rate beeinflussen. Also ganz natürlich wichtiger Punkt ist, die Cap Rates an Top-Lagen sind in der Regel niedriger als an schlechten Lagen. Wieder niedrige Cap Rate, höherer Preis an der Stelle. Eben auch schon gesagt, Mieterqualität. Habe ich einen guten Mietermix mit bonitätsstarken Mietern, mit langen Mietverträgen, habe ich natürlich eine niedrigere Cap Rate als umgekehrt an der Stelle. Leerstandsthematik ist es natürlich so. Wir hatten es eben bei CoreCore Plus gesagt. In der Regel ist es so, dass je höher der Leerstand ist, desto höher wird auch die Cap Rate dann werden am Ende. Ja, das sind so die Faktoren. Und ganz klar Marktphasen, Marktzyklen. Haben wir schon ganz oft über antizyklisches Investieren gesprochen und dergleichen. In unsicheren Märkten ist es so, dass die Cap Rates natürlich steigen. Die Preise werden günstiger. Zinsen steigen, die Cap Rates steigen, werden günstiger. Sichere Marktphasen, ich sag mal starke Marktphasen, da werden die Cap Rates immer niedriger, weil mehr Wettbewerb kommt, mehr Käufe stattfinden und dergleichen. Also das hängt von vielen, vielen Faktoren ab, wie sich die Cap Rates halt dann am Ende zusammensetzen.
Das heißt, wenn wir gerade nochmal den Bogen spannen zu Core und Core Plus, dann wäre die Core Plus Immobilie tendenziell mit einer höheren Cap Rate verbunden.
Korrekt.
Weil etwas weniger Sicherheit, respektive weniger Chancen, die umgekehrt mehr Chancen. Und bei Core Plus wäre sie automatisch niedriger. Da haben wir wieder die beiden Seiten der Medaille, dass ich halt eben schon eine direkte Auswirkung sehe, auch auf eine Renditechance, wenn ich dafür relativ viele stabile Rahmendaten habe, aber genau, eben ohne zusätzliche Wertschöpfung.
Genau, ich sagte, hast du ja eben erklärt, die Cap Rates sind auch nicht in Stein gemeißelt, die hängen halt von vielen, vielen Faktoren ab. Aber aktuell sieht man das sehr schön, dass halt Risiken noch, ich sag mal, Potenzial bringen. Und ich habe mir mal die aktuellen Cap Rates rausgesucht. Bei Core-Immobilien liegen die jetzt im Schnitt so zwischen 4 und 5,5%. Und das heißt, also wir haben ja Faktoren zwischen 18 und 25-fachen. Und bei einer Core-Plus-Immobilie liegen wir da zwischen 5,5 und 7%. Das heißt, wir haben hier 14 bis 18-fache. Mhm. Also da sieht man schon, wo das Potenzial dann alleine aus dieser Cap Rate-Thematik her sich dann gibt in solchen Immobilien.
Was du ja definitiv nicht drin hast, ist zum Beispiel die Frage, was für eine Wertsteigerung habe ich beim Verkauf? Ja, das kann ich mit der Cap Rate nicht festhalten. Das ist ja nochmal eine separate Betrachtung. Mhm. Wenn ich dann 10 Jahre später über den Exit, über den Verkauf, dann sehe, inwiefern da noch eine Wertsteigerung drin war. Oder siehst du da irgendwo einen Zusammenhang, dass eine hohe Cap Rate auch zusätzlich noch Chancen hat bei der Veräußerung? Oder kann man das nicht so zusammenbringen?
Ich würde das vielleicht mal an einem Praxisbeispiel machen. Das ist immer ein bisschen schwierig für Deutsche zu verstehen, wenn wir reden, dass das Nettobetriebsergebnis ausschlaggebend ist für den Verkaufspreis. Mhm. Wenn ich jetzt eine Immobilie, ich gehe mal ganz kurz ein bisschen weg von dem Core Plus, damit es eindeutiger wird. Kaufe eine Immobilie mit 80% Vermietungsstand zu Cap Rate 5, von mir aus jetzt einfach mal fiktiv gesagt an der Stelle. Bedeutet das, dass ich nur aus diesen 80% vermieterter Fläche Einnahmen generiert bekomme? Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, 20% der Fläche sind kostenlos dabei. Mhm. Jetzt habe ich durch dieses Thema der aktiven Vermietung zwei Möglichkeiten. Ich vermiete das Objekt auf 90%, verkaufe es wieder oder sagen wir einfach halber 100% und ich verkaufe es wieder mit einer Cap Rate von 5. Habe ich dadurch, dass ich ein höheres Nettobetriebsergebnis habe, einen höheren Kaufpreis erwirtschaftet. Jetzt kommt es aber mit dem höheren Mietungsstand wird die Immobilie wahrscheinlich zu einer Core-Plus-Immobilie sich entwickeln oder einer Core-Immobilie. Mhm. Und die Cap-Rate wird fallen. Das heißt, sie wird nicht mehr 5 sein, sondern sie wird bei 4,5 oder vielleicht sogar bei einer 4 liegen. Das heißt, ich habe einen doppelten Wertschöpfungsansatz durch dieses Thema Leerstand in den USA wird praktisch nicht bezahlt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zum Deutschen, wie wir das in Deutschland verstehen. Und deswegen sagte ich ja eben, in der Core-Plus-Immobilie steckt halt dieses Potenzial durch diese aktive Wertsteigerung.
Ich glaube, das ist aber auch nochmal ganz wichtig in der Betrachtung so Gesamtrendite. Ne? Das erleben wir ja auch immer wieder, auch in der Diskussion mit Investoren, nach dem Motto, abgerechnet wird zum Schluss, ja, du hast unterjährige Cashflows, du hast unterjährige Cap Rates, Renditen, aber du hast halt eben auch einen ganz entscheidenden Punkt beim Exit. Und viele Dinge, die wir beispielsweise ja heute unternehmen müssen, um beispielsweise eine Stabilität in der Vermietung zu halten und so weiter, die haben am Ende Sinn und Zweck, dass hinterher der Veräußerungserlös entsprechend gut ist. Und dann kann ich ja erst ein Gesamtfazit ziehen und sagen, wie war denn jetzt meine Gesamtrendite auf mein investiertes Kapital? Nämlich neben dem, was unterjährig an Cashflow vielleicht zurückkam, dann eben die Frage der Wertsteigerung zum Verkauf. Oder wie du gerade gesagt hast, halt eben dann mit einer besseren Bewertung im Verkauf. Also man kann das nicht auseinanderhalten. Ne? Das Ganze gehört zusammen. Die Immobilieninvestition ist eine langfristige. Und da wird dann wirklich zum Schluss erst das Fazit gezogen, wenn ich dann wirklich über den Exit auch den Verkaufserlös habe.
Genau, und eine Cap Rate ist letztendlich auch gerade für ich sag mal, Laien eine Möglichkeit, eine Risikobewertung zu treffen. Wenn ich weiß, dass die Cap Rate 8,5 ist bei einem Immobilienprojekt, dann weiß ich, dass da Risiken drin stecken. Wenn die Cap Rate 4 ist, dann ist mir sofort klar, das Objekt ist zumindest unter der aktuellen Markteinschätzung äußerst konservativ zu sehen. Also man kriegt sogar über Cap Rates einen ersten Indikator, wie das Art oder wie die Art des Investments am Ende dann praktisch gestrickt ist und wo man hingeht in dem Immobilienbereich. Also ich persönlich, wie gesagt, arbeite gern mit der Cap Rate, weil sie viel, viel einfacher zu greifen ist als die Kaufpreisfaktoren. Wenn ich weiß, ich habe 80% Vermietungsstand, Cap Rate XY, dann kann ich innerhalb von Sekunden das Potenzial und das Risiko einer Immobilie eigentlich abschätzen, wobei ich mir da in Deutschland ein bisschen schwerer tue an der Stelle mit den Kaufpreisfaktoren und den, ja.
Okay, aber ich denke, das war doch, glaube ich, kurz und knapp und ich denke auch aufs Wichtigste runtergebrochen. Von daher, denke ich, haben wir nochmal drei respektive vielleicht zweieinhalb Begriffe erklärt, Core, Core Plus und eben die sogenannte Cap Rate. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Wir werden diese Reihe, wie gesagt, fortsetzen, dann immer wieder mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet. Schauen wir, dass wir da tatsächlich zu jedem Buchstaben auch ein paar interessante Begriffe finden, die wir hier erklären können. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, gerade diesbezüglich, kommt gerne auf uns zu über die Plattform eurer Podcast-App beziehungsweise über die Podcast-Plattform-App, wie auch immer. Also da, wo ihr euren Podcast hört, gibt es meist auch die Möglichkeit für eine Bewertung. Und dann schickt uns da gerne auch mal ein Feedback oder vielleicht auch den Wunsch für die eine oder andere Begrifflichkeit, die wir hier im Podcast mal aufnehmen wollen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, hören wir uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dahin gute Zeit und dir auch alles Gute.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Also, bis dann da draußen. Ciao, ciao.
Das war Growing Values, der Podcast von TSO, The Simpson Organization. Noch Fragen? Melde dich im Kommentarfeld deiner Podcast-App oder auf tso-europe.de.